Je n'ai rien de commun ou pas grand-chose de commun avec les thèses ou les idéologies du Rassemblement national. Je respecte. Près de 11 millions de Français, 11 millions de Français qui ont voté pour le Rassemblement national. Leur voix compte.
Ich habe fast nichts gemeinsam mit den Thesen und der Ideologie vom Rassemblement National, sagt der neue Premierminister Michel Barnier. Aber ich respektiere die Partei. Fast 11 Millionen Franzosen haben für den RN gestimmt. Ihre Stimmen zählen. Ich respektiere das, so Barnier. Länger als erwartet hat die Wahl eines neuen Premierministers in Frankreich gedauert und damit auch die Sommerpause von Frankophil. Mit Folge 67 melden wir uns zurück und schauen auf die neue Regierung in Paris. Ich bin Andreas Noll. Viel ist in Frankreich in den vergangenen Wochen darüber diskutiert worden, warum sich Präsident Emmanuel Macron so viel Zeit nimmt für die Wahl seines neuen Premierministers. Mehr als 50 Tage hat es gedauert, Rekord in der 5. Republik. Und auch ein anderer Rekord wurde gebrochen. Auf den jüngsten Premierminister der 5. Republik, Gabriel Attal, folgt nun der älteste Premierminister, Michel Barnier von den konservativen Republikanern. Jener Partei also, die weniger als 50 Abgeordnete bei der Wahl im Juli ins Parlament schicken konnte. Viel mächtiger im Parlament, in der Nationalversammlung dagegen ist auf dem Papier das linke Bündnis Neue Volksfront mit 192 Sitzen, Macrons Allianz mit 166 Abgeordneten und das Lager von Marine Le Pen mit 142 Sitzen. Doch keiner der drei ähnlich großen Blöcke hat eine eigene Mehrheit im Parlament, die zum Regieren reicht. Nun also der 73 Jahre alte Michel Barnier, durchaus mit Kohabitationserfahrung, denn von 1993 bis 1995 war der Gaullist Umweltminister unter dem sozialistischen Staatspräsidenten François Mitterrand. 1999 wechselte er dann als Kommissar nach Brüssel in die EU-Kommission, später wurde er dann wieder in Paris Außenminister unter Jacques Chirac und zuletzt hat er als Chefunterhändler für die EU mit den Briten den Brexit-Vertrag ausgehandelt. Nun also Matignon, der Sitz des Premierministers und eine wieder erneut schwere Aufgabe. Barnier muss für seine Gesetze und den Staatshaushalt Mehrheiten im Parlament organisieren und er übernimmt in turbulenten Zeiten. Gerade erst hat Paris in Richtung Brüssel gemeldet, dass es mit der Finanzlage in Frankreich noch schlechter aussieht als gedacht. Die Situation ist sehr schlimm, sagt dazu der neue Premierminister. Ich will den nachfolgenden Generationen keine zusätzlichen finanziellen Lasten und auch keine zusätzlichen ökologischen Lasten auferlegen.
La situation est très grave, je l'ai dit hier. Je ne veux pas augmenter la dette financière sur nos générations futures, ni la dette écologique.
Michel Barnier möchte also solide wirtschaften und auch das Thema Umwelt- und Klimaschutz in den Vordergrund rücken. Ob es dafür eine Mehrheit im Parlament gibt? Unklar. Der Parteichef des Rassemblement National, Jordan Bardella, stellt schon einmal klar, von nun an geht nichts ohne uns. Der RN ist die stärkste Partei in Frankreich, von den Wählerstimmen, von den Mitgliederzahlen und von den Abgeordneten im Parlament.
La réalité c'est que désormais rien ne peut se faire sans nous. Voilà, rien ne peut se faire sans le Rassemblement national. Le Rassemblement national est le premier parti de France en nombre de voix, en nombre d'adhérents mais aussi en nombre de députés.
Soweit RN-Parteichef Jordan Bardella. Das sieht alles nicht danach aus, als würde Frankreich zur Ruhe kommen. Wir wollen das heute Abend sortieren mit Jakob Ross, Frankreich-Experte der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und bei uns regelmäßig zu Gast im Podcast. Hallo Jakob.
Hallo Andreas, schön wieder dabei zu sein.
Jakob, wenn wir nun die Lage sortieren, fangen wir vielleicht mit der Linken an. Da ist der Frust ziemlich groß in diesen Tagen. Das hat die Grünen-Chefin Marine Tondelier ganz gut zum Ausdruck gebracht. Die Franzosen hätten ja zu einer Kohabitation gesagt mit ihrer Wahlentscheidung im Juli. Aber das, was sie jetzt bekommen haben, das sei eine Provokation und keine Kohabitation, sagt Marine Tondelier.
Les Français ont répondu clairement oui. Et là, maintenant, ce qu'ils nous offrent, c'est pas une cohabitation, c'est une provocation.
Provokation, sagt also die Grünen-Chefin, gibt auch andere Reaktionen. Von Macrons Stinkefinger ist da die Rede, von Regimekrise sogar. Glaubst du, das ist eine Haltung in der Bevölkerung, die weit verbreitet ist? Macron hat der Linken in Frankreich den Sieg gestohlen, indem er jetzt diesen Premierminister ernannt hat?
Ja, ich glaube schon. Nicht nur der Linken, sondern ganz grundsätzlich den französischen Wählerinnen und Wählern, auch weil eben nach dieser von ihm ja erst ausgerufenen Neuwahl Ende Juni das Signal ausging, dass der Front Républicain, also das Bündnis aller republikanischen Parteien und Wähler, gegen das Rassemblement National noch einmal gehalten hatte. Besser als erwartet, dass das Linksbündnis des Nouveau Front Populaire als überraschend, muss man sagen, als Wahlsieger aus dieser Wahl hervorging. Und dass jetzt also dieses Wahlergebnis nicht anerkannt wird, dafür gibt es keine verfassungsrechtliche Grundlage. Das ist alles Usus und politischer Stil im Grunde genommen. Aber ich glaube schon, dass viele Französinnen und Franzosen sich gewünscht hätten, dass diesem Linksbündnis und der Kandidatin, die ja dann nach einiger Zeit und einigem Hin und Her gefunden wurde, Lucie Castex, auf die wir vielleicht noch eingehen können, dass dieser Frau eben eine Chance gegeben wird, von Macron eine Regierung zu bilden und sie sich dann eben dem Parlament stellt. Das hat Macron abgelehnt, nicht getan. Und Michel Barnier ist sicher niemand, der in der französischen Linken weder bei den Parteien, Frau Tondelier in deinem O-Ton zum Beispiel, noch bei den Wählern dieser Parteien Begeisterung hervorruft.
Ja, bleiben wir bei der Kandidatin, die du gerade genannt hast. Auf diese Kandidatin aus dem Pariser Rathaus, eine Volkswirtin, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, die für die Finanzen der Stadt Paris zuletzt zuständig war. Daraufhin hatten sich ja alle Parteien dieser Volksfront, also Kommunisten, Sozialisten, Grüne und die Linkspopulisten geeinigt als gemeinsame Kandidatin. Dann ist die in den Sommerferien wochenlang durch Frankreich getourt, hat Werbung für sich gemacht und jetzt irgendwie außer Spesen nichts gewesen? Oder was wird aus dieser Frau und aus diesem Projekt?
Das ist eine gute Frage, die auch wirklich breit diskutiert wird. Am Wochenende hat Frau Castex ein langes Podcastgespräch auch geführt bei den Kolleginnen von France Culture, hat dort gesagt, dass sie ihren Posten aufgegeben hat. Also sie hat gekündigt bei der Mairie de Paris, will sich offensichtlich, das nehme ich jetzt mal an, auf die Politik konzentrieren, rechnet vielleicht auch damit, dass sie dann doch noch eine Chance bekommt, wenn Herr Barnier und seine Regierung vielleicht dann doch wieder erwarten, relativ schnell an einem Misstrauensvotum scheitern könnte. Auch darauf können wir noch eingehen. Ja, Lucie Castex, wie du sagst, ist über den Sommer noch während der Spiele und auch darüber hinaus dann durchs Land gereist. Einige haben das ein bisschen spöttisch kommentiert, dass sie sich schon als Premierministerin gegeben hat, bevor sie überhaupt ernannt wurde. Es gab auch einige Skandälchen schon um ihre angeblichen Gehaltsforderungen, das, was sie für ihre Entourage, für ihr Team in Matignon gefordert haben soll. Das ging hin und her und so ist diese Frau, die, glaube ich, bisher tatsächlich eine hohe Beamte war, in der Stadtverwaltung gearbeitet hat, wie du sagtest, für Frau Hidalgo, die Bürgermeisterin von Paris, die als exzellente Ökonomin gilt, die ein riesiges Budget verwaltet hat, der Stadt Paris, ich glaube 11 Milliarden, die es gewohnt ist, regelmäßig auch international Schulden aufzunehmen, für die Stadt Paris dort zu verhandeln. Die wurde also auf die öffentliche Bühne katapultiert sozusagen und musste plötzlich Interviews geben, musste sich mit den Vorwürfen aus allen Richtungen abgeben und auseinandersetzen. und hat es dabei offensichtlich nicht geschafft. Und das ist das Entscheidende, den Präsidenten Macron zu überzeugen, dass ihr diese Chance zusteht. Denn am Ende muss der Präsident, so sieht es die französische Verfassung vor, eben den Premierminister ernennen. Artikel 8 ist es, glaube ich, der Verfassung. Das hat Macron eben bis zuletzt abgelehnt unter größer werdendem Prozess. Und jetzt hat er es eben geschafft, dann doch nach Wochen und viel Hängen und Würgen Herrn Barnier aus dem Hut zu zaubern sozusagen. Frau Le Pen hat es, glaube ich, jetzt am Wochenende noch als Notlösung bezeichnet. Das ist relativ breiter Konsens. Es gab andere Namen. Ich glaube, Frau Castells, allein, dass sie ihre Position da in der Stadtverwaltung in Paris aufgegeben hat, zeigt schon, dass sie der Politik vermutlich verbunden bleiben wollen wird und dass sie weiterhin eben an diese Dynamik glaubt, auf links im Parteienspektrum des Nouveau Front Populaire, und daran glaubt, dass sich vielleicht in Zukunft für sie da noch mal eine weitere Chance eröffnet.
Aber hat nicht auch der Präsident einen Punkt, wenn er sagt, wenn ich die jetzt ernenne, dann gibt es ganz schnell Misstrauensvotum und ich bin diese Premierministerin wieder los?
Genau, das ist Macrons Argument, für das es auch, glaube ich, stichhaltige Punkte gibt. Die Sorge davor, dass Frankreich eben gerade im Ausland, auch auf den Finanzmärkten, du sprachst ja in der Anmoderation die schwierige haushaltspolitische Lage des Landes an, dass Frankreich dort als instabil wirkt, noch stärker, als es das ohnehin schon tut nach den vergangenen Wochen und Monaten und nach, besonders eben nach dieser Ausrufung der Neuwahl der Nationalversammlung. Das hat Macron offensichtlich vermeiden wollen. Er wollte eben eine Regierungschefin oder einen Regierungschef, der nicht sofort von einem Misstrauensvotum im Parlament wieder einkassiert wird, und dann ginge dieses Spiel wieder von vorne los. Das ist sozusagen seine Sicht, aber es gibt eben auch viele, und das geht auf deine Eingangsfrage zurück, auch unter den französischen Wählerinnen und Wählern, die nicht unbedingt für den Nouveau Front Populaire, also dieses Linksbündnis, gestimmt haben, die sagen, das ist nicht an Macron, das zu entscheiden. Das Volk hat die Stimmen so abgegeben, wie sie abgegeben wurden, mit einer Rekordbeteiligung, also ein sehr starkes Mandat im Grunde genommen für diese Wahlsieger des Linksbündnisses. Und so hätte Frau Castells und hätten diese Parteien eben die Chance verdient gehabt, eine Regierung aufzustellen. Und dann hätte man gucken müssen, was passiert. Es gibt auch, glaube ich, in Macrons Lager einige, die ihm vorwerfen, das nicht so gemacht zu haben. Die sagen, es war im Grunde genommen dumm, dem Nouveau Front Populaire sozusagen nicht diese Chance zu geben, dann das Misstrauensvotum abzuwarten und dann in einem zweiten Schritt eben einen Macron-konformen oder einen Mitte-Rechts-Kandidaten nach Matignon zu holen, der dann eben eine andere Legitimität gehabt hätte, als Herr Barnier sie jetzt hat, der eben von Tag 1 mit diesem Vorwurf lebt, dass undemokratisch zur Sache gegangen ist, dass die Wahl und das Wahlergebnis sozusagen verraten wurden.
Jetzt sagst du, die Kandidatin hofft womöglich darauf, dass dann doch irgendwann die politische Dynamik sie dann an die Macht spült. Aber für den Moment kann man sagen, ist die Linke erst einmal abgeschrieben in Frankreich. Hat jetzt in der aktuellen Formation keine Bedeutung, was die Machtfragen anbelangt, oder?
Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Auch weil eben der Eindruck entstanden ist, und nicht ganz zu Unrecht, dass die Linke und dieses Linksbündnis nicht bereit war für die Macht, wenn man das ein bisschen plakativ ausdrücken möchte. Dass also es zwar gelungen ist, und auch das war wirklich ein Erfolg für die Linke, das muss man nochmal betonen, dieses Bündnis zu schmieden, sehr schnell zusammenzufinden, sich dann auf eine Kandidatin zu einigen nach dem Wahlsieg. Dass aber trotzdem immer weiter der Eindruck entstanden ist, dass es große Spannungen gibt zwischen den verschiedenen Parteien, insbesondere zwischen dem gemäßigt linken Parti Socialiste und eben den Linkspopulisten von La France Insoumise, dass da auch öffentlich immer wieder gegeneinander geschossen wurde, obwohl eben Frau Castells als gemeinsame Kandidatin der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Auch Frau Castells hat das jetzt am Wochenende in diesem Podcastgespräch bedauert und kritisiert, hat zum Beispiel gesagt, dass die Forderungen von Jean-Luc Mélenchon, der großen grauen Eminenz von La France Insoumise, Macron abzusetzen und ihm sozusagen aus dem Präsidentenpalast zu jagen, der vor einigen Wochen dann kam, dass das mit niemandem abgesprochen war, dass das eine sehr isolierte Entscheidung Mélenchons oder von LFI eben war. Auch, dass die vier Linksparteien sich nicht darauf einigen konnten, Bernard Cazeneuve, der ja im Gespräch war als Premierminister, ein Sozialist, jemand, der zwar zum Beispiel LFI kritisch gegenübersteht, der aber eben eine sehr bekannte und auch beliebte linke Persönlichkeit in Frankreich ist, dass es nicht gelungen ist, zu garantieren, dass man diesem Premier eben nicht das Misstrauen ausspricht und diese Regierung nicht stürzen würde. Das hat eben dann doch auch bei vielen Beobachtern und ich glaube auch bei vielen französischen Wählerinnen und Wählern dazu geführt, dass eben Zweifel daran aufgekommen sind, ob die Linke überhaupt bereit dafür ist, eine Regierung zu bilden und Verantwortung und Macht zu übernehmen.
Nun also, Michel Barnier von den Republikanern, der hat das Rennen gemacht. Der Präsident Emmanuel Macron will nicht von Kohabitation sprechen, sondern, so sagt er, von anspruchsvoller Koexistenz. Aber was haben wir da jetzt eigentlich? Einen von Le Pens Rassemblement National tolerierten Regierungschef, Marine Le Pen als Königsmacherin. Auch sie war schließlich die mit ihrem Votum, ja, Xavier Bertrand, ein Kandidat, der im Gespräch war, und auch Bernard Cazeneuve, den du gerade genannt hast, verhindert hat.
Absolut. Es wird eine Regierung von Le Pens Gnaden sein. Es ist auch über den Sommer deutlich geworden, wie stark Marine Le Pen, wie stark das Rassemblement National mittlerweile wirklich in der Mitte der politischen Diskussion in Frankreich angekommen sind. Alleine, dass eben Macron die verschiedenen Kandidaten vor Frau Castells, bevor ihr Name sozusagen ins Spiel gekommen war, dass er die alle abgetestet hat bei Frau Le Pen per SMS, glaube ich, zeigt schon, wie anders diese Debatte und wie anders das politische Spiel in Frankreich mittlerweile ist, als das in Deutschland zum Beispiel ist. Also wenn man, das ist ja in den deutschen Medien relativ oft der Fall, die AfD mit dem Rassemblement National vergleicht, dann müsste man sich in dem Fall dann vorstellen, dass der Bundeskanzler mit Alice Weidel irgendwelche Regierungskonstellationen oder Gesetzesabstimmungen bespricht. Also so weit ist man in Frankreich und das Rassemblement National weiß das, spielt damit, setzt das jetzt auch seit der Ernennung Barniers als Premier durch Macron sehr bewusst ein. Jetzt am Wochenende, Marine Le Pen hatten wir schon angesprochen, auch Jordan Bardella hat davon gesprochen, dass Barnier und als Regierungschef unter der Beobachtung des Rassemblement Nationals sei, dass er also abhängt davon, ob das Rassemblement National mit der Regierungsarbeit einverstanden ist, mit den Gesetzesvorhaben, die eingebracht werden ins Parlament, und dass sich das Rassemblement National und Marine Le Pen und Jordan Bardella eben vorbehalten, im Zweifel dann doch gegen Herrn Barnier zu stimmen, wenn ein Misstrauensvotum eingebracht wird, vielleicht mit den linken Parteien. Das muss man abwarten, sodass eben, und ich glaube, das war das bestimmende Narrativ an diesem Wochenende in den französischen Medien, bei den Kommentatoren, dass es eben zum ersten Mal in Frankreich eine Regierung gibt, die immerhin unmittelbar von dem Rassemblement National, also von den Rechtspopulisten, abhängig ist.
Ich glaube, in diesem Zusammenhang, du hast gerade die SMS genannt, wäre es vielleicht nochmal ganz hilfreich, wenn wir uns anschauen, was Marine Le Pen dazu sagt. Sie hat sich heute zu dem Thema geäußert und da hieß es, sie habe nur einmal mit Macron telefoniert und da sei es auch nicht um die Personalie Barnier gegangen. Das war alles, so sagt Le Pen. Und dann Zitat, ich habe nicht den Premierminister ausgesucht. Im Übrigen sei sie nicht die Personalchefin von Emmanuel Macron.
J'ai eu un contact téléphonique avec Emmanuel Macron qui ne portait pas d'ailleurs sur le sujet de Monsieur Barnier et puis c'est tout. Voilà, donc je n'ai pas choisi le Premier ministre, je suis pas DRH d'Emmanuel Macron.
Das heißt, was steckt dahinter, hinter diesen Äußerungen, dass sie versucht, maximale Distanz noch zur Regierung zu bewahren, obwohl, ja, die politischen Beobachter wissen, Michel Barnier wäre mutmaßlich nicht Premierminister geworden ohne Marine Le Pen.
Für Le Pen ist es eigentlich ja eine sehr komfortable Position, in der sie jetzt ist. Und das Rassemblement National als Wahlverlierer zwar, aber eben mit einer sehr starken Fraktion, der stärksten Einzelfraktion, auch das wird ja immer wieder betont in der französischen Nationalversammlung, dass man sich jetzt also zurücklehnt, hofft darauf, dass es entweder Chaos gibt innenpolitisch, dass es also dann doch relativ schnell wieder einen Regierungssturz gibt, eine neue Regierungssuche, dass vielleicht dann spätestens in einem Jahr, wenn es die Verfassung wieder hergibt, erneut Neuwahlen ausgerufen werden und eben dann auch mit Blick auf 2027 und die Präsidentschaftswahl. dass der Eindruck entsteht, dass das Rassemblement National tatsächlich die einzige Alternative ist, weil eben alle anderen Mitteparteien miteinander koalieren, in Bündnissen miteinander stecken. Und das einzige Risiko, was so ein bisschen aus diesem Statement spricht, vielleicht für Frau Le Pen und das Rassemblement National, wäre tatsächlich, dass die Wahrnehmung sich jetzt so stark ändert in der französischen Öffentlichkeit, dass das Rassemblement National eben als Teil dieser ganzen Mitte, als Teil dieses Macron-politischen Spektrums in Frankreich wahrgenommen wird und eben aus dieser alternativen und Oppositionsrolle rausgedrängt beziehungsweise vielleicht eher rausgezogen wird, hinein in das politische Paris, in den Elitismus und das Geklüngel, was das Rassemblement National eben seit Jahrzehnten verurteilt, aus einer sehr komfortablen Oppositionsposition heraus. Und ich glaube, das werden Frau Le Pen und wird auch Jordan Bardella tunlichst vermeiden wollen in den kommenden Monaten, dass man eben als Teil sozusagen des Establishments wahrgenommen wird. Denn das ist das Rassemblement National nach wie vor nicht. Es gibt zwar Kontakte in Paris, aber man kann nicht sagen, dass sie jetzt irgendwie auf Par und auf einer Stufe mit Parteien wie eben Renaissance von Herrn Macron, mit den Sozialisten, mit den Républicains stehen in Paris.
Was du sagst, dafür spricht auch ein Zitat, das ebenfalls, glaube ich, von heute ist, das ich rausgesucht habe. Da sagte Marine Le Pen, Barnier sei eine Notlösung in einer trostlosen politischen Landschaft, aber eben immer noch besser als ein Premierminister der extremen Linken mit dem entsprechenden Programm. Hören wir uns auch das nochmal an.
Dans ce paysage politique désolé, la nomination de Michel Barnier est un pis-aller. Loin de l'espoir que le Rassemblement National et ses électeurs portent pour la France. Mais sûrement mieux qu'un Premier ministre d'extrême gauche avec son programme délirant et sa haine en bandoulière.
Du hast gerade schon mal 2027 ins Gespräch gebracht. Dann wird regulär zumindest, man kann ja nicht ausschließen, dass es nicht auch vorgezogene Präsidentschaftswahlen gibt, dann wird regulär der Nachfolger für Emmanuel Macron gewählt, der ja dann nicht mehr antreten darf. Was ist Michel Barnier aus deiner Sicht jetzt für Marine Le Pen? Eine Zwischenlösung, mit der man vielleicht an ein paar ja, RN-Programmpunkte durchsetzen kann auf dem Weg zur Macht? Ein Verbündeter auf Zeit?
Vielleicht um zwei Wege aufzuzeigen, die ein bisschen unterschiedlich sind. Ich glaube, im besten Fall ist es aus Marine Le Pens Sicht eine Zwischenlösung. Jemand, der für die Mitte, von der wir gerade sprachen, steht, für das politische Establishment, der eben seit Jahrzehnten Politik macht, der immer schon da war, der keine Begeisterung auslöst bei den Franzosen, der bei seinem ersten Besuch, gestern war es in einem Krankenhaus in Paris, sagte, er könne keine Wunder versprechen, der also jetzt wirklich nicht die Begeisterung sozusagen auslöst und für das Neue steht, was zum Beispiel eben Jordan Bardella im Europawahlkampf einfach als Neues und Alternatives repräsentiert hat. Die Sorge von Marine Le Pen, glaube ich, mit Blick auf Michel Barnier könnte sein, dass sich über Barnier und seine Regierung, die vermutlich sehr rechts sein wird, mit vielen ehemaligen konservativen Ministern, vielleicht auch einigen Regierungsmitgliedern, jetzt der aktuellen Macron- oder Attal-Regierung, die eben dem rechten Parteiflügel von Macron und seiner Verbündeten angehören, dass über diese neue Barnier-Regierung eben die französische Rechte, die Républicains, die konservative Rechte wieder erstarkt, dass sozusagen auf der Asche dieses Macron-Moments die französische Rechte wieder stärker wird und dass das zu Lasten gehen könnte des Rassemblement National, dass also Wähler, die jetzt bei den vergangenen Neuwahlen, die vielleicht auch 2022 bei der Präsidentschaftswahl für Frau Le Pen oder eben Herrn Bardella gestimmt haben, dass die zurückfinden zu einer konservativen Rechten, die ihr Profil schärft. Auch das hat Barnier ja schon aufblitzen lassen in seinen Statement bei der Amtsübergabe, dann in seinem ersten großen Fernsehinterview am Freitagabend, dass zum Beispiel die Zuwanderung ein großes Thema für ihn sein wird. Das ist die Sorge, glaube ich, die Frau Le Pen und das Rassemblement National, auch der Front National vorher schon eben mit Blick auf die französische Rechte immer hat. Sarkozy zum Beispiel ist gelungen, mit seiner Präsidentschaft ab 2007 der extremen Rechten viele Wähler abzunehmen, weil er eben sehr klare Kante zum Beispiel in der Zuwanderungspolitik, in der Innenpolitik gefahren hat. Vielleicht erinnert sich auch das deutsche Publikum an diese Aussagen des Kerschers und dass man die Vorstädte eben säubern müsse. Das ist mit Sicherheit eine Sorge von Frau Le Pen, aber wie gesagt, noch ist sie und ist auch Jordan Bardella eben in der komfortablen Situation, den Daumen heben oder senken zu können, wann sie wollen im Grunde genommen.
Ja, man muss vielleicht nochmal dran erinnern, dass die Partei, für die ja Michel Barnier steht, der er angehört, weniger als 50 Abgeordnete in der Nationalversammlung hat. Also ja, noch nicht mal einer von diesen drei großen Blöcken repräsentiert.
Absolut. Und gleichzeitig finde ich auch, wird ganz deutlich seit Donnerstag, seit dieser Amtsübergabe, dass Barnier sich eben in einer wesentlich größeren Tradition sieht. Er ist ein klassischer Gaullist, das sagtest du auch, glaube ich, schon in der Anmoderation. Jemand, der seit seiner Jugend im Grunde genommen mit dem Gaullismus politisiert worden ist, der tatsächlich noch für den General Plakate geklebt hat in den 60er Jahren, also der wirklich von der alten französischen Schule kommt, wenn man so will, und der in den vergangenen Jahren eben auch miterlebt hat, wie die Républicains, wie diese einst stolze, rechte, rechtskonservative Partei von Macron ein Stück weit zerpflückt wurde, ähnlich dem, was links eben dem Parti Socialiste, dem PS, passiert ist. Und der jetzt natürlich auch, nehme ich an, davon träumt, dass eben nach der Macron-Zeit, also spätestens nach 2027, die französische Rechte wieder erstarkt, aber eben eine bürgerlich-konservative Rechte und nicht das Rassemblement National. Und wie gesagt, das ist eben auch die Sorge Marine Le Pens. Und das wird sich, glaube ich, ganz spannend entwickeln in den kommenden Wochen und Monaten, welche Akzente Barnier da setzt, wie stark er sich dann auch tatsächlich abgrenzt. Du sagtest schon, Cohabitation wird von Seiten des Élysées als Wort versucht zu vermeiden. Aber natürlich wird es Konflikte geben, denn Barnier hat auch in seinem ersten Statement bereits, als er noch neben dem dann noch amtierenden Premier Attal stand, gesagt, dass er sich absetzen werden wird, dass er eigene Akzente setzen will. Denn das ist, glaube ich, vielleicht auch für Barnier das größte Risiko, dass eben der Eindruck entsteht, dass er von Macron jetzt als Notlösung tatsächlich nach Matignon berufen wurde, dass er für die Kontinuität steht, dass er kein eigenes Profil hat, keine eigene Politik setzen wird, dass er jetzt zum Beispiel auch das am Wochenende schon eine große Meldung oder ein richtungsweisender Hinweis den Kabinettschef des Wirtschafts- und Finanzministers von Macron, Bruno Le Maire, dessen Kabinettschef übernommen hat, der seinerseits sehr gut befreundet ist mit den Leuten von Macron im Élysée-Palast. Also dass Barniers rechte Hand im Grunde genommen jemand ist, der sehr, sehr nah an der Macronie dran ist, wo man sich natürlich fragen kann, dann davon zu sprechen, dass zukünftig der Präsident und der Premier verschiedenen Lagern angehören sollen und eben eigene Akzente setzen, schwer nachzuvollziehen. Aber wie gesagt, Barnier hat wenigstens angekündigt, dass er sich absetzen will. Aber daran wird er jetzt auch gemessen werden.
Man muss aber auch fairerweise sagen, dass Michel Barnier ja durchaus auch in den vergangenen Jahren versucht hat, eigene politische Akzente auch noch im höheren Alter, er ist ja mittlerweile 73, zu setzen. Er wollte vor ein paar Jahren Parteichef der Konservativen, der Republikaner werden, hat damals in seinem Programm für diese Vorwahlen, hat er damals für eine sehr rigide Immigrationspolitik gekämpft. Du hast gerade das Sarkozy-Zitat mit dem Kercher genannt. Ist er da auf einer Linie? Ich glaube, das berühmteste Zitat von Barnier im Fall der Immigration war, dass die Grenzen durchlässig seien wie ein Sieb in Frankreich und damit müsse es ein Ende haben.
Ja, absolut. Das wird ihm vorgehalten in Frankreich, aber auch in Brüssel, weil er eben in diesem parteiinternen Vorwahlkampf um die Präsidentschaftskandidatur sehr ungewöhnliche Töne angeschlagen hat. Er gilt eigentlich als sehr moderat, überhaupt nicht reaktionär, also ein Konservativer auf jeden Fall, ein Gaullist, aber eben niemand, der unbedingt auf die lauten Töne und die Spitzen setzt. Und in diesem Vorwahlkampf hat er eben davon gesprochen, dass Frankreich ein Moratorium bräuchte im Zweifel, also die Zuwanderung komplett auf Null fahren müsste. Er hat sich auch dafür ausgesprochen, dass zum Beispiel die Anreize für Zuwanderung, die Krankenversicherung, Zugänge auch zum französischen Krankensystem, dass die eingeschränkt werden könnten. Das war ja eine große Diskussion bei der Verabschiedung des Einwanderungsgesetzes durch Macron, was eben auch durch Stimmen des Rassemblement National möglich wurde. Das wird ihm jetzt wieder vorgehalten und dass er trotzdem auch in seinem ersten Fernsehinterview, wenn er darüber spricht, was er für Prioritäten setzen will, eben so offensiv auf die Migration geht, spricht schon dafür, dass das eine Linie ist, die nicht nur in diesem parteiinternen Wahlkampf zu verstehen ist, sondern dass eine Überzeugung von ihm ist. Er hat damals auch gesagt, dass er auch in den Verhandlungen zum Brexit zu der Erkenntnis gekommen ist, dass der Brexit auch dadurch erfolgt ist, dass eben in Großbritannien der Eindruck entstanden ist, dass die Kontrolle über die Grenzen und über die Zuwanderung verloren wurde, also dieses Take-Back-Control-Narrativ der Brexiteers. Und dass er eben sagte, wenn es uns nicht gelingt, diesen Eindruck zu vermeiden, auch in Frankreich, dass dann weitere Brexits folgen könnten, dass er also die Sorge hat, dass wenn sich an der Zuwanderungspolitik in Europa grundsätzlich nichts verändert, dass das dann langfristig das europäische Projekt insgesamt in Frage stellen könnte. All das sind mit Sicherheit Fragen, die jetzt sehr genau geprüft werden in den kommenden Wochen und Monaten, wie er da steht in Frankreich, aber eben auch in Brüssel. Denn das ist mit Sicherheit auch eine der spannenden Fragen, wer Frankreich in den Treffen in Brüssel dann vertritt am Ende. Der Premier Michel Barnier als erfahrener Europapolitiker, der schon mal Staatssekretär für europäische Angelegenheiten war, auch schon Außenminister Frankreichs, oder eben der französische Staatspräsident Emmanuel Macron, der, das weißt du, das wissen deine Zuhörer, in der Vergangenheit sehr gerne und sehr aktiv französische Außen- und Sicherheitspolitik auch in Brüssel eben gestaltet hat. Also wer da am Ende Frankreich vertritt. Und nur noch ein Satz, denn das ist, glaube ich, auch ganz spannend. Barnier wurde tatsächlich 2020 schon gefragt von Macron, ob er Premierminister werden wolle, damals als Nachfolger von Edouard Philippe, also dem ersten Premier Macrons, nach der Gelbwestenkrise und dem Eindruck, dass Macron eben eine Erneuerung brauchte. Und damals hat er abgesagt, weil Macron wohl von ihm gefordert hat, dass er aus der konservativen Partei von den Républicains austreten müsse, um Premier zu werden. Also wie Macron das mit vielen anderen Figuren der Konservativen geschafft hat, eben sie aus dieser alten Partei rauszulösen, für sich zu gewinnen und damit eben die Républicains und auch den Parti Socialiste entscheidend geschwächt hat. Und da hat Barnier damals eben abgelehnt, hat zu seiner Partei gestanden, was ihm eben heute bei den Parteimitgliedern und bei Sympathisanten der französischen Konservativen nach wie vor große Pluspunkte bringt, dass er da eben nicht umgefallen ist damals.
Nochmal einmal zurück zu dieser Immigrations- und Migrationspolitik von Barnier. Die wäre, wenn man jetzt mal ein Modewort verwenden möchte, anschlussfähig mit dem Rassemblement National. Das wäre ja durchaus auf Linie von Marine Le Pen, was er da fordert, und macht auch ja keine Probleme mit dem Staatspräsidenten und seiner Parlamentsfraktion.
Ja, das ist die Frage. Also eine Interpretation, der ich eigentlich auch geneigt bin, das finde ich ganz überzeugend, ist, dass Barnier im Grunde genommen der logische Schlusspunkt ist einer Entwicklung, die Macrons Bewegung seit Jahren durchgemacht hat. Also von 2017, als Macron eben als junger, dynamischer Präsident startet, eine neue Bewegung begründet, Politiker und Nachwuchstalente sowohl aus dem linken als auch aus dem rechten Parteienspektrum für sich gewinnt. Und über die Jahre ist eben der Eindruck entstanden, dass sich diese Bewegung immer mehr nach rechts entwickelt hat, immer konservativer geworden ist, bis dann eben zu Beginn des aktuellen Jahres im vergangenen Januar Gabriel Attal ernannt wurde, ein ehemaliger Sozialist, also der im linken Spektrum angefangen hat, Politik zu machen und ein Regierungsprogramm vorgestellt hat, was deutlich konservativ war, mit ja sehr starken Akzenten eben auf die innere Sicherheit, auf die Zuwanderung, auch mit starken Akzenten gegen den Islam, gegen die starke Präsenz des Islams im öffentlichen Raum, in Schulen, die Bedrohung von Lehrern, Attal eben als ehemaliger Bildungsminister, der solche Maßnahmen beschlossen hat, wie Pilotprojekte mit Schuluniformen, mit dem morgendlichen Singen der Marseillaise, mit Flaggenappellen an Schulen, die übrigens jetzt...
Die gerade gestartet, ja.
Ganz genau, seit Beginn des aktuellen Schuljahrs an einigen 100, glaube ich, Schulen getestet werden. Und das alles Akzente, wo eben auch die wohlwollendsten und wohlmeinendsten Beobachter gesagt haben, das ist keine Partei mehr, die in der Mitte steht, links und rechts, sondern das ist eigentlich eine klar konservative Regierung, was auch bei Macron und in Macrons Partei eben zu viel Konflikten geführt hat, weil der linke Parteiflügel sich eben zunehmend übergangen gefühlt hat mit solchen Politikern wie Clément Beaune zum Beispiel, dem ehemaligen Europastaatssekretär, aber auch der ehemaligen Premierministerin Elisabeth Borne, die davon träumt, sozusagen diese ganze Bewegung wieder mehr nach links zu rücken. Und dass also Barnier zu dieser Entwicklung passt und das eben im Grunde genommen jetzt fortführen will. Und damit komme ich auf deine Ausgangsfrage zurück. Natürlich anschlussfähig für das Rassemblement National wird mit diesen Forderungen einer Begrenzung der Zuwanderung. Es ist nicht so radikal wie das Rassemblement National. Also er spricht nicht davon, dass jetzt eine Volksabstimmung darüber abgehalten wird, ja oder nein, Zuwanderung stoppen, wie es das Rassemblement National in der Vergangenheit immer wieder gefordert hat. Aber, wie du ganz richtig gesagt hast, er ist in der Vergangenheit eben doch mit sehr starken Positionen zur Zuwanderung aufgefallen. Das Rassemblement National hat ja jetzt auch in den vergangenen Tagen schon versucht, davon zu profitieren, hat eben gesagt, dass das gut klingt, aber dass man jetzt eben Taten sehen will. Nur wie sich das umsetzen lassen soll, und das weiß Michel Barnier als erfahrener Europapolitiker und Verhandler am allerbesten, in einem Schengen-Raum, in dem eben die französischen Außengrenzen maßgeblich davon abhängen, was die Italiener machen, was die Deutschen machen, was auch die Briten noch machen, das steht wirklich in Frage. Also dass da die Gefahr besteht, dass er jetzt große Ankündigungen macht und es eben sehr schwierig ist, das dann tatsächlich auch umzusetzen.
Bevor wir auf die Umsetzung kommen, vielleicht noch mal eine Klarstellung. Michel Barnier ist Verfechter einer sehr reduzierten Migrationspolitik seit vielen Jahren, aber er steht jetzt anders als das Rassemblement National weiterhin zu Brüssel. Er ist jetzt nicht EU-feindlich geworden. Er war auch damals, wenn ich das noch richtig nachgelesen habe, hat er sich sowohl für den Maastricht-Vertrag als auch für die europäische Verfassung ausgesprochen, was ja auch in der konservativen Partei nicht selbstverständlich war.
Absolut. Das ist auch tatsächlich, glaube ich, ganz spannend in seiner politischen Biografie, dass er eben von Beginn an überzeugter Europäer war, überzeugter Verfechter der europäischen Einigung, was ihn auch innerhalb der gaullistischen Bewegung eher zum Außenseiter gemacht hat, glaube ich. Neben seiner Beschäftigung mit Umweltthemen, das ist so die zweite Spezifizität seines Profils, auch überhaupt nicht klassisch sozusagen für rechte und konservative Parteien, aber das zieht sich wirklich durch seine politische Biografie. Auch da muss man aber sagen, dass eben 2021 in diesem Vorwahlkampf der Republikaner er andere Töne angeschlagen hatte und unter anderem eben sagte, dass am Ende das französische Recht souverän sein müsse und dass das auch heißen könne, dass eben europäische Verträge und Abstimmungen gebrochen werden, dass man sich also national über europäisches Recht hinwegsetzen müsse, um eben den Eindruck zu vermeiden, wie gesagt, dass Frankreich, dass die französische Politik und die Regierung die Kontrolle verlieren und dass dann eben die Bevölkerung diesem Impuls folgt, dem Teile der britischen oder eine Mehrheit der britischen Wähler jedenfalls 2016 gefolgt sind und sagt, wir wollen aus der EU raus.
Nun ist es in Frankreich ja so, dass es da schon seit vielen Jahren tatsächlich sehr starke Kontrollen an den Grenzen gibt, vor allem an der Grenze zu Italien unten am Mittelmeer. Menton ist da ein Beispiel. Da war 2017 im Wahlkampf von Macron, wurde da schon kontrolliert. Sehr stark. Also Frankreich ist da eigentlich schon vergleichsweise restriktiv. Aber du hast gerade davon gesprochen, es ist unsicher, wie kann man dieses Konzept überhaupt auf europäischer Ebene dann durchsetzen, was Barnier da vertritt. Jetzt zeichnet sich ja in Deutschland durchaus auch so ein Kurswechsel ab in der Migrationspolitik. Ist da jetzt mal sehr weit in die Zukunft geblickt? Ist da womöglich ein deutsch-französisches Tandem denkbar in dieser Frage? Ja, in eine Richtung, wie das vor einigen Wochen noch keiner prognostiziert hätte?
Also du hast es ja schon angedeutet, es ist pure Spekulation, aber Stand heute und so wie die Debatten in Frankreich und in Deutschland laufen, und man muss dazu sagen, In Frankreich sind die Debatten ähnlich dringend. Die Zahlen sind andere. Frankreich ist lange nicht so sehr Ziel für Zuwanderung und hat nicht so viel illegale Zuwanderung, wie es das in Deutschland der Fall ist. Aber ja, also die Debatten laufen in eine ähnliche Richtung, mit dem entscheidenden Unterschied, dass in Deutschland eben bisher von der Ampelkoalition angekündigt wurde, aber die große Wende es eben nicht gegeben hat. Also es gab dieses Spiegelcover mit dem Kanzler zur Abschiebeoffensive, die aber bisher, glaube ich, nicht stattgefunden hat. Vor den Landtagswahlen hat es jetzt einige Abschiebungen auch nach Afghanistan gegeben. Und in Frankreich ist eben die Debatte schon ein ganzes Stück weiter, auch weil das Rassemblement National eben in einer anderen Machtposition schon ist, als es das die AfD in Deutschland ist. Allein die Fragen, die auch von Journalisten gestellt werden und die Gespräche, die sich im Deutsch-Französischen im Moment ergeben, zeigen schon, dass das Interesse in Deutschland eben auch sehr groß daran ist, wie sich diese Debatte in Frankreich entwickelt, weil man so ein bisschen den Eindruck hat, dass Deutschland einige Jahre hinter der französischen Debatte her ist und man sozusagen mit Blick nach Frankreich ein bisschen in die deutsche Zukunft blicken kann. Mit Blick auf diese Zuwanderungsdebatte und die Debatten um innere Sicherheit. Und dass eben oft auch jetzt angesichts der Regierungsumbildung in Frankreich gesagt wird, was hat funktioniert in Frankreich, was hat nicht funktioniert, welche Beispiele kann man sich daran in Deutschland nehmen, wie muss sich zum Beispiel Friedrich Merz als wahrscheinlicher Kanzlerkandidat der CDU/CSU im kommenden Jahr bei der Bundestagswahl positionieren. Sollte er dem Mittekurs Angela Merkels treu bleiben, sollte er versuchen eben, koalitionsfähig, vor allem mit den Grünen zu bleiben, oder sollte er eben, wie es Macron oder die Attal-Regierung seit Beginn des Jahres sehr stark getan hat, versuchen, einen wesentlich schärfer rechtskonservativen Kurs zu fahren, zu versuchen, den Rechtspopulisten-Wähler abzunehmen. Aber wie sich das genau entwickelt, das müssen wirklich die kommenden Wochen und Monate zeigen. Aber ich glaube, Barnier ist auf jeden Fall jemand, der absolut weiß, wie schwierig es ist, innerhalb der Europäischen Union und in der ganzen globalisierten Welt als Nationalstaat irgendwie eine Null-Zuwanderungspolitik durchzusetzen, dass das eigentlich unmöglich ist. Und deswegen ist es schon, finde ich, überraschend, wie offensiv er mit diesem Thema jetzt nach vorne gegangen ist und zeigt vielleicht auch, dass das Rassemblement National tatsächlich da im Hintergrund schon viel Gewicht hat in den Debatten.
Machen wir einen Strich unter das Thema Migration, schauen wir auf ein institutionelles, sehr spannendes Thema, nämlich das Thema Verhältniswahlrecht. Auch das ist ein Punkt, den Macron ja ursprünglich bei seiner ersten Präsidentschaftswahl auch angekündigt hat. Eine Dosis, im ersten Wahlkampf eine Dosis Verhältniswahlrecht wolle er einführen, ist dann nicht gekommen. Aber das möchte natürlich das Rassemblement National unbedingt, weil sie das Problem haben, tatsächlich in diesem Mehrheitswahlrecht, wenn sich dann eine republikanische Front bildet, also alle anderen Parteien verbünden sich gegen den RN, dass sie dann eben ihre Kandidaten nicht durchbringen. Das wäre beim Verhältniswahlrecht natürlich anders. Welche Möglichkeiten ergeben sich jetzt unter Michel Barnier, unter den Konservativen, auch mit den Absprachen mit Marine Le Pen, dass tatsächlich in den kommenden Monaten Frankreich so eine institutionelle, weitreichende Änderung durchsetzen wird?
Ja, das ist neben der Zuwanderung, glaube ich, die zweite wichtige Forderung oder jedenfalls das Argument, was Marine Le Pen in den Raum stellt, als Prüfstand, um zu sehen, ob diese Regierung die Unterstützung des Rassemblement National bekommt oder jedenfalls nicht gestürzt wird in einem Misstrauensvotum. Marine Le Pen und vor ihr Vater Jean-Marie Le Pen mit dem Front National fordern eben eine Wahlreform hin zum Verhältniswahlrecht seit Jahrzehnten. Ich glaube, 1986 wurde bei einer französischen Wahl das getestet und hat gleich dazu geführt, damals eben der Front National wesentlich höhere Ergebnisse eingefahren hat. Das wäre wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich auch heute der Fall, dass das Rassemblement National davon unmittelbar profitiert. Aber auch das, muss ich ehrlich sagen, überraschend für mich über den Sommer, ist wirklich parteiübergreifend eine relativ starke Unterstützung für diese Reform entstanden. Also bei den Sozialisten bei den Konservativen, auch die Präsidentin der Nationalversammlung, die ja aus Macrons Bewegung kommt, Frau Brune-Pivet, hat sich dafür ausgesprochen, dass man jedenfalls darüber diskutiert, wie das Wahlrecht reformiert werden könnte. Und so glaube ich, dass das sich fast schon aufdrängt für Michel Barnier, weil es eben eine Debatte ist, die im Raum steht, weil es so lange gedauert hat, jetzt diesen Regierungschef zu finden, weil sich diese drei Blöcke in der französischen Politik sehr unversöhnlich gegenüberstehen, eben der Eindruck entstanden ist, nicht erst im Sommer, aber noch einmal zugespitzt eben im Sommer, dass die Fünfte Republik und das derzeitige Wahlsystem, das ganze politische System in Frankreich ein Stück weit in der Sackgasse stecken, dass man nicht weiterkommt und dass man jetzt eben auf diese nächste Präsidentschaftswahl 2027 zuläuft und dieses Risiko einer Präsidentin Le Pen wirklich immer größer wird und dass man deswegen jetzt was Neues ausprobieren muss. Und diese Wahlrechtsreform ist tatsächlich vielleicht anders als die Migrationsfrage etwas, was ja überraschend günstig politisch zu haben wäre. Also es braucht keine Verfassungsänderung, sondern ein einfaches Gesetz würde reichen, um eben das Wahlrecht zu verändern. Wie sich das dann genau auswirken würde auf die Ergebnisse bei einer Neuwahl, vielleicht in einem Jahr, weiß ich nicht, ist sehr schwer abzuschätzen. Aber es gibt eben überraschenderweise wirklich aus allen möglichen politischen Richtungen Unterstützung. Und das ist in der aktuellen französischen Politik schon recht einzigartig.
2027 steht wirklich, ja, schon, obwohl es noch 3 Jahre sind bis dahin, sehr weit vorne in der politischen Debatte in Frankreich. Schauen wir mal auf das Thema institutionelle Stabilität in Frankreich. Was sagt das eigentlich über diese Fünfte Republik, über die Institutionen, über die politische Stabilität im Land, wenn jetzt so ein Politiker wie Edouard Philippe, also aus dem Lager des Präsidenten, lange Premierminister unter Emmanuel Macron, dann aber eine eigene Partei gegründet, dass der in dieser Phase, wo der Präsident gerade noch einen Premierminister sucht, mit der Ankündigung an die Öffentlichkeit geht, so, ich bin Kandidat für 2027, ich trete an zu den Präsidentenwahlen 2027. Wir erinnern uns, in Deutschland fragen sich Politiker wie Friedrich Merz zum Beispiel im Moment, Markus Söder etc., ob ein Jahr vor der Wahl, ob das nicht viel zu lange ist, die Zeit bis dahin, dass man dann schon sich auf einen Kanzlerkandidat festlegt. Hier sprechen wir von 3 Jahren in einer Republik, die sich in Lichtgeschwindigkeit, will ich fast schon sagen, gerade wandelt. Wie kann man das einem Deutschen erklären, was da gerade passiert?
Also ich glaube, zunächst mal, es hat immer viel mehr Bewegung gegeben in der französischen Politik. Also um nochmal kurz auf Barnier zurückzukommen, so Profile wie sein Profil, dass er wirklich über eine ganze politische Karriere, ein politisches Leben einer Partei treu bleibt, ist die absolute Ausnahme in der französischen Politik. Es wird eigentlich wild hin und her gewechselt. Das heißt, die Standards, die wir haben mit Blick auf die sogenannten Volksparteien, SPD und CDU, auch auf andere Parteien, jedenfalls in der Vergangenheit, auch in der deutschen Parteienlandschaft ist ja aktuell wirklich viel in Bewegung. Aber das sind wirklich andere Standards. Ich glaube, diese Aussage von Philippe, gerade von Philippe, der auch ein Konservativer ist, den Macron gewinnen konnte, eben aus dem rechten Parteienspektrum damals, als er 2017 die Wahl gewonnen hatte, zeigt, dass vielleicht, dass Edouard Philippe auch nicht davon ausgeht, dass die nächste Präsidentschaftswahl erst 2027 stattfindet, sondern wirklich sich in den aktuellen Diskussionen so klar positionieren möchte, dass allen Beteiligten bewusst ist, hier ist jemand, der seinen Hut schon in den Ring geworfen hat, der zur Verfügung steht, dass er damit sich schon in gewisse Gespräche vielleicht begibt. Auch über den Sommer wurde viel darüber diskutiert, dass Philippe sich mehrmals mit Marine Le Pen getroffen hat, mit ihr zu Abend gegessen hat. Auch das wäre in der deutschen Politik, wie gesagt, nochmal relativ undenkbar oder würde jedenfalls dazu führen, vermutlich, dass Philipp dann seine Chancen damit zunichte gemacht hätte. Aber ja, es ist wirklich unglaublich viel in Bewegung. Es wird sich wild um das politische Erbe von Macron gestritten. Das wird mit Sicherheit in den kommenden Monaten noch zunehmen. Auch das, damit wird Barnier umgehen müssen, dass solche Leute wie Philippe, aber auch Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, der ehemalige Premier Gabriel Attal, alle extrem ambitioniert sind und versuchen werden, sich einen Teil oder eben das ganze Erbe von Macron einzuverleiben mit Blick auf die Wahl 2027. Und das alles eben vor dem großen Hintergrund, dass das Rassemblement National weiterhin sozusagen, wenn man sich die Trends anguckt, als wirklich große Möglichkeit für die nächste Präsidentschaftswahl im Raum steht.
Letztes Thema heute für den Podcast, das müssen wir auf jeden Fall noch besprechen, ist die Großbaustelle, das Thema Finanzen. Und da war zunächst die Reaktion der Märkte, da muss man ja auch immer wieder drauf schauen, auf die Ernennung von Michel Barnier durchaus positiv, sagt der Portfolio-Manager von DK Investment, Marc Kemperdick. Und das hören wir uns an.
Die Kapitalmärkte bewerten die Wahl von Michel Barnier als Premierminister positiv. So sind die Renditen für 10-jährige französische Staatsanleihen in dieser Woche unter 2,9% gefallen. Und das ist der tiefste Wert seit 6 Monaten. Ein Großteil dieser Bewegung ist natürlich einem konstruktiven Rentenmarktumfeld in den letzten Wochen geschuldet. Aber man hat es gesehen, als die Nachricht über die Nachrichtenticker gelaufen ist, ist der Risikoaufschlag von französischen Staatsanleihen zu Bundesanleihen um 2 Basispunkte gefallen. Von daher kann man hier interpretieren, dass die Kapitalmärkte Michel Barnier als sehr erfahrenen Politiker ansehen, der sowohl auf der französischen Politik ja schon diverse Ministerposten bekleidet hat, aber ganz deutlich auch pro-europäische Positionen vertritt und uns allen ja noch als Chefunterhändler bei den schwierigen Brexit-Verhandlungen in Erinnerung ist.
Die Märkte sagen, Frankreich bekommt wieder mehr Stabilität. Ist das auch die Einschätzung der politischen Beobachter in Paris, Jakob?
Ja, ich glaube wirklich, trotzdem ist vielleicht ein bisschen trocken, ist ein wirklich guter Schlusspunkt, weil viele Beobachter in Paris spekulieren, dass der Hauptgrund, warum Macron Frau Castells keine Chance gegeben hat, warum es kein Cazeneuve geworden ist und auch nicht andere Kandidaten, die eben eher aus dem linken Parteienspektrum kamen oder vom Nouveau Front Populaire vorgeschlagen wurden, eben war, dass Macron panische Sorge davor hat, dass seine große Rentenreform zum Beispiel, die unter großen politischen Kosten verabschiedet wurde, dass die zurückgenommen werden könnte, dass darüber sozusagen ein Signal nicht nur an die Finanzmärkte, auch an die europäischen Partner zum Beispiel geschickt wird, dass eben Frankreich doch unreformierbar ist, dass auch Macron das nicht geschafft hat, obwohl er eben in den vergangenen Jahren als Reformer gefeiert wurde. Die Arbeitsmarktreformen, die Unternehmensrechtsreformen und einige Erfolge hat das ja tatsächlich auch hervorgebracht. Steigende Investments in Frankreich, mehr Unternehmensgründungen. Und dass er da jetzt wirklich sein politisches Erbe in Gefahr sah, weil eben eine der Hauptforderungen, nicht nur des Nouveau Front Populaire, auch der Rechtspopulisten von Frau Le Pen eben war, diese Rentenreform zurückzunehmen oder jedenfalls neu zu verhandeln. Und dass da mit Herrn Barnier eben jetzt jemand dasteht, der zwar angekündigt hat, ja, er wolle sich die Reform nochmal angucken und man müsse nochmal darüber diskutieren, der aber fast in jedem dritten Satz dann darauf hinweist, dass das alles immer unter der Maßgabe geschehen muss, dass man einen Blick auf den Haushalt hat, dass dieser Haushalt stabilisiert werden muss, dass Frankreich eben Verpflichtungen hat gegenüber der Europäischen Union und im Rahmen der Stabilitätskriterien des Maastricht-Vertrags. Auch das alles kennt Herr Barnier aus dem FF. Und deswegen glaube ich, dass er in diese Richtung schon wirklich der absolute Kandidat der Stabilität ist. Und auch das wird in den kommenden Wochen eine seiner Hauptaufgaben sein, eine Hauptfrage. Frankreich muss bis Ende September einen Budgetentwurf einreichen in Brüssel, muss glaubhaft machen, wie Einsparungen geschafft werden sollen, was natürlich eine unglaublich schwierige Aufgabe ist, auch für den neuen Regierungschef. Denn auf der einen Seite fordern die Wähler und fordern insbesondere die Wähler des Rassemblement National ja überall mehr öffentliche Infrastruktur, Investments in Schulen, in Krankenhäuser, in Straßen, in die innere Sicherheit und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite muss Frankreich eben nur im laufenden Jahr eigentlich mindestens 10 Milliarden einsparen und bis, ich glaube, 2030 an die 100 Milliarden, wenn man in diesen Maastricht-Kriterien bleiben möchte. Und diesen Spagat hinzubekommen, dafür ist Barnier wahrscheinlich einer der kredibelsten Kandidaten, aber das wird auch für ihn unglaublich schwer werden.
Ich habe da noch 3 weitere Zahlen, aber vorher vielleicht nochmal der Halbsatz. Michel Barnier wollte ja sogar die Rente mit 65 haben. Also er ist da sogar noch weiter, er wäre noch weiter gegangen als die
Regierung. Und eine höhere Wochenarbeitszeit, genau, hat er schon ins Spiel gebracht.
Und auch das. Aber bleiben wir nochmal bei den Zahlen für Europa. Unmittelbar vor der Ernennung von Michel Barnier durch Macron gab es ja schlechte Nachrichten der damals noch geschäftsführenden alten Regierung. Das Defizit in Frankreich steigt in diesem Jahr von 5,1 auf 5,6% des Bruttoinlandsproduktes. Und im kommenden Jahr peilt man 6,2% an. Alles sehr, sehr weit weg von den Stabilitätskriterien für den Euro. Hören wir da noch einmal die Einschätzung von Marc Kemperdick.
Die Marktreaktionen auf das gestiegene Haushaltsdefizit vor einigen Tagen waren jedoch deutlich negativer. Das lag zum einen an der Tatsache, dass die Revision von 5,1% Defizit auf 5,6% des Bruttosozialprodukts sehr deutliche Hochrevision des aktuellen Defizits ist und gleichzeitig die Situation im Parlament ja nach wie vor schwierig ist und für den Premierminister Barnier es sehr schwierig sein wird, Maßnahmen zur Defizitbegrenzung zu ergreifen. Das hat also die deutlich negative Marktreaktion erklärt. Und hier ist der Risikoaufschlag in der Folge dieser Nachricht um 5 bis 8 Basispunkte gestiegen, was ungefähr die Risikoprämie von 70 auf 78 Basispunkte erhöht hat.
Also da haben die Märkte schon reagiert. Jakob, du hast es gerade ja schon anmoderiert. Alles sehr schwierig für die Regierung, da jetzt Einsparungen vorzunehmen. Ja, wie viel Bewegungsspielraum hat die neue Regierung, die ja erstmal auch noch ihre Minister und Ministerinnen finden muss, wenn die Bevölkerung tatsächlich, du hast gerade Infrastruktur erwähnt, auch das Thema Kaufkraft ja ganz oben auf der Prioritätenskala sehen will?
Naja, Einsparungen sind wirklich eigentlich schwierig vorstellbar, denn wie gesagt, gerade die RN-Wählerschaft wird ja dadurch gespeist, dass eben der Eindruck entstanden ist, dass immer weniger Staat präsent ist, insbesondere in den ländlichen Räumen, und dass das jetzt noch fortgesetzt wird, ist wirklich schwer vorstellbar. Das ist der eine Weg. Der andere Weg wären Steuererhöhungen, dass also versucht wird, die Einnahmen des Staates zu erhöhen, und in diese Richtung hat Herr Barnier sich schon jedenfalls offen geäußert. Er hat es jedenfalls nicht ausgeschlossen. Ein Programmpunkt des linken Parteienbündnisses Nouveau Front Populaire waren Steuererhöhungen für besonders reiche Französinnen und Franzosen, eine Wiedereinführung der Vermögensabgabe, die es gab, die Macron dann abschaffte 2017, oder eben auch eine wesentliche Erhöhung der Erbschaftssteuer. Und das alles wären potenziell mit Sicherheit Wege, die Barnier wählen könnte, um eben auch links Akzente zu setzen. Denn viele linke Ministerinnen und Minister wird er, glaube ich, nicht finden. Das haben die Parteien dieses Linksbündnisses eigentlich schon klar gemacht und ausgeschlossen, dass sich da niemand zur Verfügung stellen wird.
Folge 67 von Frankophil vom Sonntag, dem 8. September, über den neuen Premierminister Michel Barnier in Frankreich. Zu Gast heute war Jakob Rost, Frankreich-Experte der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Wissenschaftliche Begleitung, Landry Charrier. Der Dank für Förderung und Unterstützung geht an das Gustav-Stresemann-Institut in Bonn und den Deutsch-Französischen Bürgerfonds. Am Mikrofon war Andreas Noll.